Der Supreme Court und Trumps Zollpolitik. Wie stark beeinflussen geopolitische Handelskonflikte tatsächlich Investitionsentscheidungen von Unternehmen? Verkauf von Softwareaktien, stehen wir vor einer nachhaltigen Rotation von Technologie zu Real Asset Sektoren? Und ist die Dominanz von US-Technologiewerten strukturell oder zyklisch tatsächlich jetzt gefährdet? 2026, neues Spiel, neues Dollarrisiko. Wie sollte ein Euro-Investor mit Dollarrisiken im Aktien- und im Anleihenbereich umgehen? Sind sie zurück? Welche Rolle spielen die Small- und Mid-Caps in einem reifen Bullenmarkt? Das alles jetzt im großen Bild.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gemacht
sind. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 158 im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Wir setzen unsere Besuchsreihe in verschiedenen großen Maschinenräumen im deutschsprachigen Raum fort. Heute sind wir in Innsbruck. Heute besuchen wir Dr. Robert Wiesner von der BTV Vierländerbank. Und in diesen vier Regionen sind vier unterschiedliche Mentalitäten unter einen Hut zu bringen. Wie macht er das? Das ist die Abschlussfrage. Vorher sprechen wir aber über ganz, ganz viele Marktthemen. Und der Jahresstart 2026 gebietet ja schon, dass man sich von den Narrativen und von den Strukturen aus 2026 löst. Die Branchenfavoriten sind andere, der Blick auf die USA ist ein anderer. Europa überrascht eigentlich wieder positiv, obwohl die Rahmendaten, naja, sagen wir mal, bescheiden aussehen. Die Emerging Markets funktionieren immer noch ganz gut, aber unter etwas anderen Voraussetzungen. Und das alles beleuchten wir ausführlich mit Dr. Robert Wiesner. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Alle Impulse, die Sie hier bekommen, sind keine Anlageberatung, das wissen Sie. Und wir haben es vermieden, Einzelaktienempfehlungen zu geben. Das müssen wir vielleicht mal aufnehmen, aber heute bleiben wir in der Hinsicht brav und freuen sich auf ein spannendes, umfangreiches Gespräch über Aktien, über Anleihen, über Alternatives weltweit mit Dr. Robert Wiesner von der BTV Vierländerbank. Ich freue mich sehr, erneut im großen Bild Herrn Dr. Robert Wiesner von der BTV Vierländerbank begrüßen zu dürfen. Lieber Dr. Wiesner, herzlich willkommen zurück.
Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Wir treffen uns an einem spannenden Tag, in spannenden Wochen. Das Jahr 2026 hat schon so ein bisschen begonnen. Wir machen ja in unserem Podcast so einen kleinen Rundgang durch verschiedene Maschinenräume, sprechen da mit Kapitänen. Und jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, dass sich das Jahr 2026 ein bisschen hat angefangen einzuruckeln und ein bisschen mit seinem eigenen Gesicht zu zeigen. Wir setzen also 2025 nicht einfach so fort. Und ich möchte mal mit dem Thema anfangen, das uns aktuell am stärksten bewegt. Das ist die Reaktion des Supreme Court auf die oder die Entscheidung des Supreme Courts auf die Dekrete von Donald Trump zu den US-Zöllen. Da herrscht große Verunsicherung. Ich glaube, auch wenn man als Unternehmen jetzt aktuell damit umgehen muss und da Exporte und Importe organisiert, das ist eine Katastrophe. Herr Dr. Wiesner, wie ist Ihre Sicht darauf? Wie ist Ihre erste Einschätzung? Ist das nochmal ein richtiger Stimmungsdämpfer? Ist das? Wir haben ja letztes Jahr ganz viele verschiedene Dimensionen gesehen, wie man darauf reagiert. Was ist denn Ihre erste Einschätzung dazu?
Ja, danke für die Frage. Sicherlich top of mind aktuell, ganz frisch natürlich. Also wir glauben, also das Thema, was sich aus dem letzten Jahr schon herauskristallisiert hat mit der Regierung Trump, Unsicherheit, das setzt sich einfach fort. Und das ist, glaube ich, auch wieder das Thema jetzt, was wir dort bei den Zöllen sehen. Ganz unerwartet ist es natürlich nicht, was dort passiert ist. Also die, wenn man diese Umfragewerte dort glaubt oder auch die geschaut hat, war das doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass der Supreme Court so entscheidet. So ist es dann auch gekommen. Herr Trump hat ja dann auch direkt reagiert. Auch das war schon vorbereitet mit 10% in der ersten Runde, dann weitere Runde 15% wurden angekündigt. Das bedeutet am Ende des Tages, für die europäischen Unternehmen ist vielleicht etwas mehr als zuvor. Ja, einige andere Exporteure aus dem asiatischen Raum zahlen vielleicht sogar weniger. Also es gibt gewisse Ungleichheiten. Es passt eigentlich vorne und hinten nicht mehr so richtig zusammen. Diese Unsicherheit ist einfach da und die ist natürlich Gift. Da haben Sie völlig recht. Von dem Zolllevel sollte es allerdings, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, erwarten wir jetzt kein Zusammenbrechen der Wirtschaft oder Ähnliches. Also dieser ganz große Schock, wie wir im letzten Jahr hatten, der bleibt da, glaube ich, aus. wir denken, es ist jetzt dieses Schlagzeilenrisiko im ersten Moment, aber die Unsicherheit bleibt da. Vor allem, weil diese Zölle ja im ersten Schritt mal auf 150 Tage begrenzt sind. Man überlegt jetzt schon, wie kann ich die verlängern, welche anderen Tools können genutzt werden. Also das wird uns die nächsten Monate begleiten.
Glauben Sie, dass der Markt und auch die Investitionen der Unternehmen in den USA nochmal darunter leiden werden, dass man da keine Sicherheit hat und dass da jetzt tatsächlich nochmal innovativ drüber nachgedacht wird im Weißen Haus, aber vielleicht auch von allen Regionen, die Zolldeals gemacht haben unter der Androhung der Dekrete, die jetzt vom Tisch sind und man eigentlich sagen kann, na, da gibt es Wachstumsfelder in den USA, die ganz konkret darunter leiden werden.
Ja, also ich glaube, die Investitionspolitik der Unternehmen, die ist jetzt sicherlich nicht förderlich. Wir haben ja auch letztes Jahr sind wir davon ausgegangen, und zwar dasselbe Konstrukt oder Denkkonstrukt im Grunde genommen, wenn wir einen Zoll haben, der ist 10%, dann können sich Unternehmen darauf einstellen. Ja, wenn er 14 oder 15 ist, ist vielleicht der Unterschied nicht so groß. Hier ist, glaube ich, die Gefahr natürlich da, dass Investitionen dann nochmal verzögert werden, weil man nicht genau weiß, wo kommen wir denn am Ende zu liegen? Gibt es dort nochmal Änderungen, Anpassungen? Das ist sicherlich das große Thema, was Investitionen in den USA angeht. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Tendenz von Unternehmen, dass die sagen, okay, da wo es nötig ist, produzieren wir vor Ort oder nutzen entsprechende Drittländer, um zu produzieren, wo es günstigere Zollabkommen gibt, die wird bestehen bleiben. Denn solange Trump an der Regierung ist, auch wenn es vielleicht eine Änderung gibt bei den Midterm Elections, können wir auch noch drüber sprechen. Mhm. Das Thema bleibt da, Zölle bleiben da und auf das werden sich die Unternehmen einstellen und wahrscheinlich eher noch ein bisschen Puffer einplanen, was das Thema angeht.
Ich glaube auch, dass ganz viele andere spannende Dinge ausgelöst werden durch diese Zollunsicherheit. Wenn wir uns letztes Jahr den großen Elefanten im Raum angeschaut haben, was unsere eigene Performance angeht, den US-Dollar, und da haben alle Vermögensverwalter mitzukämpfen gehabt. Da würde ich gleich auch noch mal ein bisschen zurückleuchten, wie Sie eigentlich mit diesem ganzen Schlamassel umgegangen sind, was auch sehr, sehr spannend dann für uns Hörer sein wird. Aber wir haben jetzt mal gelernt, dass die erwarteten Einnahmen aus den Zöllen für den US-Staat, für den US-Haushalt dann wohl in der Prognose abgesenkt werden müssen. Im ersten Moment vielleicht eine Schwächung des US-Dollars. Der hält sich aber relativ wacker und wir haben jetzt mit Blick auf die politische Unsicherheit der USA im letzten Jahr Schwächungen im US-Dollar gesehen. Das hing auch damit zusammen, dass die Fed diskreditiert worden ist und viele andere Faktoren spielten mit rein. Ja. Der Dollar hält sich jetzt aber noch relativ stabil. Wie ist denn Ihre Einschätzung, welche Auswirkungen das, was wir jetzt aktuell erleben, auf das Währungspaar Euro-Dollar haben könnte?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube im letzten Jahr ganz wichtig, wir sehen glaube ich, keine große oder keine allgemeine Kapitalflucht aus den USA. Ja, also die USA ist weiterhin der tiefste und liquideste Kapitalmarkt. Also wenn man die Aktienseite betrachtet, aber auch ganz wichtig die Anleihenseite. Das ist ja sozusagen der wahre Elefant im Raum. Ja, was passiert auf der Anleihenseite dort, vor allem beim US-Staatsanleihenmarkt. Und wir haben diese erste Aufwärtsbewegung gesehen beim Euro-US-Dollar von sehr tiefen Niveaus natürlich. Und wir glauben, wenn man sich dazu die Flow-Statistiken noch anschaut, dass sehr viel aus Hedging-Aktivitäten gekommen ist. Ja, also es wurde nicht im großen Stile Kapital aus den USA herausgezogen. Das ist zum Teil passiert, können gleich noch über die Regionen sprechen am Aktienmarkt, aber es wurde eben ein gutes Stück auch dieses Exposures abgehedged. Und das hat natürlich für diesen Anstieg gesorgt. Den haben wir bis zum Sommer gesehen. Danach ist es ja eigentlich in dieser großen Bandbreite gelaufen, ja, irgendwie zwischen 1,16, 1,20. Und wir glauben, dass das weiterhin so eine Bandbreite sein wird, in der wir uns bewegen, aber tendenziell wird der Dollar etwas schwächer werden, denken wir. Zinsdifferenzial sinkt höchstwahrscheinlich. Ja, Amerikaner nach aktuellem Status werden Zinsen senken. Das spricht dafür. Sie haben politische Unsicherheiten angesprochen, Zentralbankpolitik. Das sollte den Dollar etwas drücken. Aber wir erwarten keine Bewegung im Ausmaß des letzten Jahres auf einen Schlag, dass wir diese 10, 12, 13 Prozent da vielleicht nochmal Bewegung haben, sondern vielleicht so eine graduelles, wie soll man sagen, diesen Grind, nach oben Richtung 1,20 und vielleicht dann auch mal rüber.
Wie gehen Sie denn mit der Unsicherheit bezüglich des Dollars und Ihrer Prognose um? Man handhabt das ja im Anleihenbereich normalerweise anders als auf der Aktienseite. Auf der Aktienseite kann man als Portfolio-Manager sagen, das ist uns egal, weil die Währungsvorteile im Aktienkurs dann irgendwann auch zum Tragen kommen.
Ja.
Sichern Sie ab? Haben Sie Ihr Dollar-Exposure auf Anleihen- und Aktienseite in irgendeiner Form angepasst?
Sie sprechen das Thema an, also wie wir es aussehen, ganz ähnlich. Auf der Aktienseite sind wir, machen wir generell keine Hedges, also sind in der Regel dort offen unterwegs, aber steuern ist natürlich über die regionale Allokation. Ja, wenn ich die Aktienseite zuerst beleuchte, noch später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, haben wir einfach ein höheres Gewicht in Europa gefahren und haben das US-Gewicht etwas reduziert. Ja, schon vorher und auch im Laufe des Jahres etwas weiter, dass man dort einfach nicht so extrem exponiert ist, vor allem wenn man sich globale Indizes anschaut. Ja, auch das wissen wir alle mittlerweile, dass 70-65% USA sind. Also Aktienseite sind wir bei Ihnen eher offen lassen, aber regional steuern. Auf der Anleihenseite sind wir stark im Euro-Bereich unterwegs oder eben abgesichert. Wir haben je nach Portfolio nur noch einen kleinen Fremdwährungsteil offen, sozusagen als ultimative Versicherung, tiefster liquidester Markt, nur Staatsanleihen kann ich immer verkaufen, wenn was ganz Schlimmes passiert, steigt vielleicht der Dollar auch wieder, aber da sprechen wir so über 5% im Portfolio, 95% sind abgesichert für Euro-Investoren, da sind wir ganz bei Ihnen. Auf der Anleihenseite sollte man nicht die Hand ins Feuer legen, sondern eher sicher unterwegs sein, also abgesichert und haben uns auch dort aufgrund der Absicherungskosten primär auf die Euro-Zinskurve begeben, sind also nicht mehr stark, sage ich mal, im US-Bereich exponiert.
Okay, und da wir jetzt sozusagen als Gäste in Ihrem Maschinenraum umherschreiten, finde ich spannend, wenn Sie mal ganz kurz rekapitulieren, was Sie eigentlich in der wahrscheinlich schlimmeren Situation vor einem Jahr getan haben, als dieser Rosengarten-Moment in die Welt trat und man nicht wusste, wie man jetzt eigentlich gesamtwirtschaftlich in der regionalen Allokation, auch in der Währungsallokation damit richtig umgehen sollte. Und das kann man ja so sagen. Vermögenshalter haben da sehr, sehr unterschiedliche Wege gefunden, das zu handhaben. Mit viel Fehlerpotenzial, kein Zweifel. Ja. Was war Ihr Weg, mit dieser Unsicherheit umzugehen?
Also ich glaube, das Wichtige ist, wenn man sich nochmal top-down betrachtet, also wie will man denn die Assetklassen steuern, Aktien, Anleihen, Rohstoffe nenne ich es mal, Alternative. Dort haben wir eigentlich ein klares Framework, was eher antizyklisch ausgerichtet ist. Also dass wir versuchen, wenn es zu Drawdowns kommt am Markt, aber wir nicht davon ausgehen, dass wir in eine tiefe Rezession gehen, dass wir dann tendenziell das Aktienexposure sogar aufbauen. Ja, also das kann man relativ gut, in Anführungszeichen, relativ gut auch an technischen Indikatoren ableiten. Also wie hoch ist der Marktstress? Sie kennen ja so Stressindikatoren mittlerweile wie den VIX und ähnliches, also Volatilitätsindex. Wie viele Unternehmen handeln unter der 200er Linie und andere, sage ich mal, Hilfen, die man dort eben die man dort nutzen kann. Und unser Basisszenario war dort auch, dass Herr Trump, es hat sich nachher als wahr erwiesen, dort zumindest nicht den kompletten Crash der US-Wirtschaft riskieren will. Und deswegen haben wir im Drawdown zumindest wieder auf die strategische Aktienquote aufgestockt. Ja, haben also unser Gewicht gehalten und nicht in diesen Abverkauf die Aktienquote reduziert. Das war, glaube ich, aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, dort einen kühlen Kopf zu bewahren. Das war das eine. Und wenn Sie sagen, diese starke Dollarbewegung, die vor allem natürlich auf der regionalen Seite auszugleichen, also ein etwas höheres Gewicht in Europa zu fahren, kommen wir gleich auch noch zu Punkten, warum es vielleicht unabhängig vom Dollar Sinn macht, vielleicht nicht nur in den USA so stark exponiert zu sein. Das haben wir dann eben auch noch umgesetzt, um dort, sage ich mal, diese Dollar-Exponiertheit rauszunehmen, aber auch davon zu profitieren, dass andere Regionen vielleicht besser laufen können. Also ganz wichtig aus unserer Sicht, kühlen Kopf bewahren, gegebenenfalls antizyklisch handeln. Nur wenn etwas wirklich zerbricht und wir in eine Rezession gehen, dann würden wir auch ernsthaft darüber nachdenken, die Aktienquote stärker zu reduzieren. Aber ansonsten eher solche Gelegenheiten nutzen.
Und welche Risiken Sie sehen, dass das eintreten könnte, dass Sie wirklich die Aktienquote reduzieren müssen, das besprechen wir gleich noch. Lass uns mal so im aktuellen Marktbild bleiben und bei der Orientierung, wie hat das Jahr jetzt eigentlich angefangen und welche Favoriten kristallisieren sich daraus? Es fallen sowohl diesseits als jenseits des Atlantiks auf, dass Energiewerte relativ stark sind. Der Ölpreis sich moderat entwickelt, aber trotzdem irgendwie synchron in Europa und in den USA. Was ist Ihre Erklärung dafür? Und haben Sie bis unters Dach Energiewerte und Ähnliches? Oder wie handhaben Sie diese Sektoren?
Ja. Kann man die Frage, muss man vielleicht auch zweigeteilt beantworten. In den Portfolios, wo wir quasi direkt in einzelne Aktien investieren, sind wir jetzt in Energie nicht stark exponiert. Ja, Energie ist natürlich ein Sektor, der auch natürlich sehr, sehr zyklisch sich verhält, stark vom Ölpreis abhängig und ähnliches ist. Aber man muss sagen, natürlich in den breiten Mandaten, wo wir eben auch ETFs einsetzen oder andere Vehikel, um diese Marktbreite herzubringen, haben wir es natürlich in Portfolios drin. Ja, also wir schließen das nicht aus. Warum ist es gut gelaufen aus unserer Sicht? Wir werden gleich noch wahrscheinlich über Rotation sprechen, eine starke Rotation hin zu Sektoren, die eigentlich die letzten Jahre nicht gut gelaufen sind oder ein bisschen out of favor waren. Ja, das ist der eine Punkt. Und bei Energie kommt, glaube ich, noch als zweites hinzu geopolitische Risiken. Wenn man jetzt so Richtung Iran schaut, die letzten Wochen und Tage spielen da natürlich eine Rolle. Und für Investoren sind natürlich teilweise Energietitel auch interessant geworden, weil sie hohe Dividenden zahlen. Und Energieunternehmen, wenn man sich so die Geschäftsentwicklung anschaut, eher, ich mag das jetzt gar nicht beurteilen, als positiv oder negativ, das Thema Renewables und ESG so ein bisschen liegen lassen und sich eher auf ihre Kernfunktion konzentrieren, nämlich für die Aktionäre hohe Dividenden zu liefern, gegebenenfalls in die Geschäftsentwicklung dort voranzutreiben und, wie soll ich mal sagen, Expeditionen in Geschäftsfelder, wo sie vielleicht nicht so viel Geld verdienen und die Kosten eher lassen. Und das hat sie, glaube ich, so ein bisschen wieder zurück auf das Tableau gebracht und sie zu gewissen Gewinnern auch in dem Jahr werden lassen.
Spannend. Und dann sehen wir, dass der Information Technology Bereich, der sicherlich ergänzt werden muss, wenn man diese Sektorensprache des MSCI benutzt, um den Bereich Communication Services, da haben wir da sozusagen das Gesamtkonstrukt Technologie, dass dieser Bereich in den USA nicht so stark nachgefragt ist und in Europa auf Sektorenebene sehr gut läuft. Also flüchten sich aus dem Konglomerat, über das wir noch sprechen müssen, Technologie in den USA mit Unausgewogenheiten. Da gibt es Sorgen um die Softwareunternehmen. Hier gibt es Mangel an Speicherchips. Flüchtet man sich aus dieser Unausgewogenheit jetzt in die stark wachsenden, innovativen europäischen Technologieunternehmen?
Also ich glaube, auch da muss man ein bisschen wieder unter die Motorhaube schauen und was passiert da tatsächlich? Also eine extreme, in unserer schönen Fachsprache, Dispersion, ein Auseinanderlaufen auch dieser Subsektoren. Also Technologie ist nicht mehr einheitlich, steigt nicht mehr einheitlich, wie es vielleicht noch vor anderthalb Jahren der Fall war, wo auch Software als KI-Gewinner gehandelt wurde. Die einzigen KI-Gewinner, die derzeit gesehen werden vom Markt, sind eigentlich Unternehmen, die eher da im Zuliefererbereich tätig sind. In den USA sind das einige Firmen, aber auch in Europa sind es halt Firmen. Eines der größten europäischen Technologieunternehmen stellt halt Maschinen her für die Chipproduktion. Das sind die Unternehmen, die also eine Wahnsinns-Kursperformance in diesem Jahr hingelegt haben. Im Grunde genommen hat das, sage ich mal, im September, Oktober 25 angefangen. Das sind die Profiteure von dem aktuellen Boom. Alles, was Sie angesprochen haben, Software, Communication Services, die in diesem Bereich sind, Data Infrastructure Provider, die sind eher diese KI-Loser geworden, wurden als Gewinner gehandelt. In den letzten Wochen und Monaten sind sie zu Losern geworden. Und das ist sicherlich das Faszinierende, was wir momentan am Markt sehen. Ein Abverkauf, der dort stattfindet in diesen Titeln, der, man muss es fast sagen, seinesgleichen sucht, vor allem in dieser Kürze der Zeit. Massive Bewegungen und ganz wichtig, und das ist wirklich außergewöhnlich, ohne dass irgendetwas Schlechtes aktuell in den Bilanzen oder in diesen Gewinnen dieser Unternehmen passiert ist, sondern das sind wirklich die Zukunftsängste, die dort gespielt werden, was passiert in 3, 4, 5 Jahren aufgrund dieser KI-Revolution.
Was aber auch gar kein Wunder ist, dass da Fragilitäten gibt. Denn wenn ich jetzt sozusagen aus meiner Beobachtungsnische schaue, welche Wachstumsraten da unterstellt werden, dann ist beim Technologiesektor, den ich immer vom Nicht-Technologiesektor abgrenze, wenn ich Portfolios durchmesse, eine Wachstumsrate von 15-18% im Umsatz und im Gewinn zu sehen. Das ist so gigantisch. Das ist ja innerhalb von 5 Jahren dann eine Verdopplung, manchmal mehr. Und es ist sozusagen die These im Raum, dass die allergrößten Unternehmen der Welt sich dann nochmal in ihrer Größe verdoppeln. Und da kann natürlich auf dem Weg dahin viel passieren. Und die Messiode in Ihren Maschinenraum reingehalten, Herr Dr. Wiesner, die Handhabung des Technologiesektors im Aktienportfolio wird auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt oder die gewichtet. Da gibt es Vermögenshalter, die sagen, das Thema wird weiterhin die Welt verändern. Wir rücken da nicht von unserer Übergewichtung ab und brauchen es. Andere gewichten unter und sagen, das ist jetzt eine taktische Positionierung. Und wiederum Dritte legen sich irgendwie auf die Benchmark. Wo würden Sie sich grob einordnen?
Ja, also momentan ist es, glaube ich, aufgrund der Unsicherheit wirklich sehr schwierig einzuschätzen. Wir sind grundsätzlich in unseren Portfolios breit aufgestellt und wenn man jetzt eine Ebene tiefer geht, vor allem Portfolios, die natürlich einzeltitellastig sind, haben wir ein ordentliches Technologiegewicht drin. Warum? weil es natürlich Unternehmen sind, die am Ende des Tages stabile Bilanzen haben, hohe Kapitalrenditen haben, gute Cashflows erwirtschaften. Also all diese klassischen Eigenschaften, die man eigentlich für ein, nehmen wir jetzt mal einen Begriff in den Mund, eines Qualitätsunternehmens haben oder sucht, sind oftmals im Technologiebereich vorhanden. Dementsprechend sind sie auch bei uns ordentlich gewichtet. Ja, wenn ich das betrachte, vor allem seit Mitte Jänner wäre es besser gewesen, weniger zu haben, völlig klar. Denn dort ist ja aufgrund von Anthropic, Claude, mittlerweile kennt es auch fast jeder, ist durch die Medien gegangen, hat eigentlich diese Abverkaufswelle gestartet. Also Software hat so ein bisschen geschwächelt schon, das muss man sagen, aber die letzten Tage und Wochen waren natürlich brutal. Wir glauben, auch dort sollte man genau schauen, was man eben investiert. Da wird aus unserer Sicht ein bisschen das Bad mit dem Kinder ausgeschüttet. Es gibt, glaube ich, auch dort Technologieunternehmen oder Softwareunternehmen, die weiterhin sehr, sehr gut platziert sind, die tief eingebettet sind in Unternehmen, in die Geschäftsprozesse, in die Workflows, also diese Systems of Records haben, ja, wo alle Unternehmensdaten reingeschrieben haben, sicherlich schwierig zu ersetzen. Und es gibt wahrscheinlich andere Softwareunternehmen, die vielleicht eher ein nettes User-Interface bieten, ja, und die vielleicht sehr, relativ leicht disruptiert werden können oder ersetzt werden können. Aber diese Unterscheidung wird momentan nicht gemacht. Aber es schmerzt extrem. Gerade der Softwarebereich, muss man wirklich sagen, das tut weh. Wir versuchen dort weiter in die Unternehmen zu investieren, wo wir glauben, die haben einen Wettbewerbsvorteil. Die werden diese KI-Revolution überstehen und vielleicht sogar sie zu ihrem Vorteil nutzen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wer ist dort vorne dabei? Wer kann diese Chance nutzen und vielleicht sogar stärker werden? Solche Drawdowns gibt es natürlich immer wieder, gerade bei höher bewerteten Titeln. Die sind nicht schlechter geworden, aber die Bewertungskennzahlen schnallen dann eben zusammen. Da versuchen, kühlen Kopf zu bewahren, Gewichtung anzupassen und gleichzeitig eben bei den Gewinnern investiert zu sein. Weiterhin, wir haben auch ein hohes Exposure, einen Anteil im Bereich Semiconductors, sowohl eben bei Unternehmen, die die Chips herstellen, die Chips produzieren, ja, wenn man Richtung Taiwan und Co. schaut, aber auch die diese Chips designen und dort so ein gewisses Gleichgewicht zu finden. Ich glaube, aus unserer Sicht wichtig, jetzt vielleicht für Investoren, die das anschauen und sagen, oh mein Gott, was ist da passiert in Portfolios, kühlen Kopf bewahren und nicht alles sofort verkaufen, sondern wirklich analysieren, anschauen und sagen, wer hat da einen wirklich nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Wo kann ich dabei bleiben? Ja, wir glauben aber, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen, so ein bisschen das Salz, was man da in die Wunde streuen muss, eine schnelle Erholung, das wird gegebenenfalls schwierig sein. Also wir legen den Schalter um und wir steigen wieder um 30%, 40%, 50%. Warum schwierig? Weil einfach diese Unternehmen derzeit keine Probleme haben. Ja, die schauen eigentlich gut aus von ihren Unternehmensentwicklungen. Und die Zukunft oder die mögliche Zukunftsszenarien dort gehandelt werden, die allerdings sich erst in 1, 2, 3 oder auch 5 Jahren materialisieren. Und das ist schwierig einzuschätzen. Ja, ganz, ganz schwierig. Vielleicht aber für Investoren da Blick in das Jahr 25 vielleicht ganz hilfreich, um dort ein Unternehmen anzusprechen aus den USA, eines der größten Plattformunternehmen, die man so kennt, die KI-Tools haben, die Cloud-Software haben, die komplette vertikale Wertschöpfung haben durch ein Suchbusiness inklusive Werbung, ja. Ich glaube, man kann es jetzt identifizieren wahrscheinlich.
Sie dürfen nicht den Namen nennen, aber Sie haben jetzt gerade
genau.
Sie haben es gerade Google geschrieben, wenn ich das mal so.
Und dieses
das machen wir nicht.
Genau,
das machen wir nicht.
Ja, genau, okay. Genau. Sie wissen noch, das war ein absoluter, wurde als KI-Loser beschrieben. Das Narrativ hat sich gedreht. 8, 9, 10 Monate später sind wir da plus 90% so ungefähr, ja. Solche Dinge können sehr schnell passieren, wenn es eben um Stimmung geht, um Narrative. Und die, das ist auch eine Besonderheit, glaube ich, in diesem Marktumfeld. Diese Narrative sind extrem wirksam und beherrschen teilweise auch sehr stark natürlich die Kursentwicklung. Deswegen glaube ich, mit einer gewissen Vorsicht sollte man dort agieren, wenn man Portfolios anpasst und, was auch schwierig ist, versuchen, den Weitblick zu bewahren. Und da ist man momentan eben wirklich herausgefordert, diesen Weitblick zu behalten.
Aber wenn ich da kurz drauf eingehen darf, denn der Weitblick bedeutet ja auch, dass Large Language Modelle irgendwann zur Anwendung kommen an physischen Produkten und wir uns nicht nur darauf fokussieren, dass wir mit irgendwelchen Chatrobotern sprechen oder dass wir irgendwelchen KI-Modellen irgendwelche Produktionsprozesse optimieren lassen oder schön rechnen lassen, sondern dann wird es ja Produkte geben, die mit KI arbeiten, KI mit Händen, Füßen, Flügeln, Rädern. Und wenn Sie über die Zukunft sprechen, auch über 5 Jahre, dann sind ja die großen Tech-Unternehmen, die wir jetzt alle kennen und in denen wir alle nicht unterinvestiert sind, sicherlich mit in der Entwicklung solcher physischer Anwendungen beteiligt, ja. Aber ob das dann die Marktführer werden und ob die Produktion dieser physischen Gerätschaften dann wirklich in den USA liegen wird oder vielleicht nicht eher in China, das wissen wir noch gar nicht. Und genau das ist ja letzten Endes auch die Herausforderung als Portfolio-Manager, das zu handhaben oder das zu antizipieren. Wie machen Sie das denn? Wie ist es denn möglich, sozusagen jetzt schon beyond Nasdaq oder über diese Nasdaq-Narrative hinaus eine Idee zu entwickeln, wer dann mit der Anwendung dieser KI-Modelle, die wunderbar auf Datencentern laufen, die toll trainiert sind, wirklich Marge auf sich zieht, die ja. dann vielleicht bei den KI-Unternehmen oder bei den großen Technologieunternehmen abschmilzt.
Also ich glaube auch, dass man, also wir schauen uns da natürlich klassische Industrieunternehmen auch an. Also wenn Sie das Thema eben anführen, wo kann es denn eingesetzt werden im Sinne von Optimierung von Produktionsprozessen, aber natürlich auch teilweise, und das ist ja der teuerste Kostenfaktor, können wir auch noch nachher darüber diskutieren, was das vielleicht in the long run bedeutet, ist natürlich die Arbeitskraft. Ja, also kann ich dort, brauche ich weniger Personal, was ich vielleicht gar nicht finde. Das kann ja sogar ein positiver Aspekt sein, dass ich dort Engpässe ausgleichen kann oder kann ich weniger Stellen besetzen, höhere Produktivität. Das sehen wir teilweise in den USA, wo die Produktivitätszahlen deutlich nach oben gegangen sind, was natürlich dann auch langfristig Implikationen haben kann. Also wir glauben, dass dort klassische Industrieunternehmen, die das Thema früh aufgreifen, sehr gut positioniert sein können. Es gibt natürlich diesen großen Block von Robotics, da spielen klassische Unternehmen eine Rolle aus Europa im Chip-Bereich, aber auch natürlich aus dem Automatisierungsbereich, die dort hineingehen können. Wir selber in den Portfolios sind jetzt keine klassischen thematischen Investoren, dass wir jetzt einen Themen-ETF oder Themenfonds einsetzen. Wir versuchen es eher dann auch über die Breite abzudecken, aber wir glauben auch, das ist vielleicht schon so eine gewisse regionale oder eine Style-Allokation, dass wir auch glauben, im Bereich kleinere und mittlere Unternehmen sind viele dieser innovativen Player vorhanden, dass man eben auch diese kleinen und mittleren Unternehmen hochgewichten sollte und nicht nur auf die Large-Cap-Indizes geht, denn die kommen ja dann dort rein und die wachsen dort entsprechend und könnten dann auch für Outperformance in diesen Segmenten sorgen.
Auch ein ganz spannender Punkt, Herr Dr. Wiesner, weil diese kleinen und mittleren Unternehmen ja unter der Corona-Krise gelitten haben. Es gab mannigfaltige Probleme. Dann hatten die keine Möglichkeit, sich ja. den Inflationskräften zu entziehen, insbesondere in Europa. Dann gab es große Förderungen in den USA. Nur die großen Konzerne konnten Produktionsstandorte ja. in die USA verlagern. Und jetzt sieht man, dass die kleineren und mittleren Unternehmen in den USA zumindest, so aus meiner Perspektive, schon durch den One Big Beautiful Bill und ja. seine Effekte Rückenwind bekommen. In Europa lässt sich das punktuell auch ausmachen. Sind aus Ihrer Sicht die genau dieses Segment, das Sie gerade beschrieben haben, das auch aus ganz vielen Gründen wirklich gelitten hat und absurd niedrig bewertet war, sind die jetzt sozusagen aus dem Gröbsten raus und sind da die großen Risiken vom Tisch oder hat man sich sozusagen ja. mit Inflationsrisiken oder Inflationsanfälligkeit und mit der Nichtmobilität von der Verlegung von Produktionsstandorten abgefunden und kann jetzt sozusagen durch KI seine Vitalität wieder aufleben lassen?
Definitiv. Also wir setzen auf dieses Segment. Wir haben das relativ prominent in unseren Portfolios gewichtet, Small- und Mid-Caps, sowohl in den USA als auch in Europa als Schwerpunktthema. Warum? Sie haben die Punkte angesprochen. Sie sind weiterhin relativ günstig bewertet, vor allem im Vergleich zu den Large-Cap-Indizes, wenn man USA und Co. heranzieht. Wir glauben auch, dass sie durch das Gröbste durch sind. Also die Punkte, die Sie angesprochen hatten, Inflationsdruck oder Kostendruck in dem Fall, das hohe Zinsumfeld, das geht weg und verschwindet. Gleichzeitig profitieren sie auch davon, dass es oftmals Unternehmen sind, wo der Trend momentan dazu hingeht, dass die echte Dinge herstellen. Ja, die ja stark gefragt sind in dieser Marktrotation, also oftmals auch Marktführer sind in ihren Segmenten und dann natürlich auch von dem Thema Produktivitätswachstum vielleicht leichter Arbeitskräfte zu finden oder nicht mehr so viele zu brauchen, profitieren. Das sind ja meistens die Unternehmen, die vielleicht auch eher auf dem Land sitzen, nicht so leicht sich getan haben, topqualifizierte Leute zu finden und dadurch natürlich neue Möglichkeiten entstehen. Also wir glauben, dass dieses Segment weiterhin attraktiv ist, vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn wir ein bisschen Gegenwind haben auf der Bewertungsseite, bei den großen Indizes, bei den großen Top-Unternehmen aus dem Tech-Bereich und Co., weil die halt relativ günstig bewertet sind. Das sollte auch für Rückenwind sorgen. Und wir sehen es in diesem Jahr ganz deutlich schon.
Und Sie haben in Ihren Ausführungen jetzt eine wunderbare Brücke gebaut zum nächsten Narrativ, das durch den Markt geistert, das ich aufgreifen wollte, nämlich zur Flucht in reale Assets. Diese Bewegung hat unterschiedliche Bezeichnungen und verschiedene Interpretationen, aber man kann als Interpretation zum Beispiel sehen, dass man sagt, die Investoren gehen tendenziell aus Soft Assets raus, also aus Softwarelizenzen, gehen zu Hard Assets, also zu real produzierenden Unternehmen mit echten Gütern, mit Kapitalbindungen, mit echten Bilanzen und Fabriken. Man geht teilweise in Unternehmen, die eine hohe Factoring-Sicherheit haben, weil sie als Telekom-Unternehmen, um ein Beispiel zu nennen, eine Millionenzahl an Schulden an Kunden und dadurch eine extrem hohe Streuung haben, was jetzt zum Beispiel das Gegenteil ist zu Rüstungsunternehmen, deren Kunden in der Regel Staaten sind. Und diese Bewegung in, diese neu empfundene Sicherheit, bei der man dann auch gerne mal Kompromisse macht bei Wachstumsraten, die man normalerweise aus Aktiengeschäftsmodellen erwartet, zeigt ja doch schon irgendwo eine komische Richtung. Also entweder sowas, weiß nicht, wie Ihre Interpretation ist, entweder sowas in Richtung Asset Inflation. Also man bildet hier schon sozusagen den Weg aus diesen Soft Assets, vielleicht auch aus monetärem Kapital, aus Nominalwerten in reale Assets ab. Oder was ist Ihre Beobachtung dazu?
Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz spannende Bewegung, die wir da derzeit sehen. Also dass diese mehr klassischen Sektoren wieder zurückkommen. Ich glaube auch dort mehrere Gründe. Wir hatten es ja angesprochen, alles was im Bereich eher Intangibles ist, was ja eigentlich der Sektor oder die Bereiche waren, die letzten Jahre sehr gut funktioniert haben, vor allem nach der globalen Finanzkrise. Die waren sehr gefragt, waren auch teilweise hoch gewichtet. Dieses Gewicht ist im Portfolio jetzt teilweise komplett wieder umgedreht worden und geht in Sektoren rein, die reale Güter herstellen. Ich glaube, dort hat man vor allem auch das Thema, dass man weniger Sorge hat, von KI disruptiert zu werden. Ja, ich glaube, das ist momentan so ein Argument, dort hineinzugehen. Also diese Dinge braucht man, die können nicht einfach von Anthropic oder von OpenAI oder einem anderen Unternehmen dort so leicht ersetzt werden. Vielleicht profitieren diese Unternehmen sogar davon, wenn wir wieder bei Produktivität sind. Das ist sicherlich ein Punkt. Und es sind natürlich auch Sektoren, die die komplett links liegen gelassen wurden viele Jahre lang. Und wenn dort natürlich also eine Untergewichtung da ist und etwas Kapital wieder hineinfließt, dann sieht man auch gleich natürlich so eine ordentliche Bewegung nach oben. Aus unserer Sicht sollte man trotzdem aufpassen, welche Expectations, also welche Erwartungen man sich dann einkauft. Ja, denn diese Unternehmen sind natürlich teilweise schon gut gelaufen und auch dort besteht natürlich die Gefahr letztlich, dass man da zu viel dafür bezahlt. Sie haben ja Wachstumsraten angesprochen, auch die sollte man im Kopf behalten. Was bekomme ich dort für ein Wachstum, was zahle ich für dieses Wachstum gegebenenfalls, welche Kapitalkosten haben diese Unternehmen. Also auch dort sollte man nicht blind kaufen, nur weil der Sektor jetzt gefragt ist, aber der Trend, der ist absolut da und wir glauben auch, ist vielleicht ein wichtiger Punkt in diesem Makroumfeld, was wir haben, sind wir noch nur ganz kurz bisher gestriffen. Das Marktumfeld ist positiv für Unternehmen aus klassischen zyklischen Bereichen, Industrie, Materials, also Rohbetriebsstoffe, die nicht gefragt waren, teilweise Chemieunternehmen, die auch mehr oder weniger tot waren. Die Sektoren kommen natürlich auch bei so einer wirtschaftlichen Belebung wieder zurück.
Aber lassen Sie uns das gleich nochmal aufgreifen. Vielleicht vorher nochmal das Narrativ von der Flucht in reale Assets. Eigentlich steigen jetzt Unternehmen, die zuletzt 2022 in der Inflationsüberraschung relativ gut dastanden, weil durch die geringen Wachstumsraten die Anfälligkeit für die Bewertung auf Abzinsungsfaktoren weniger belastet hat. Ja. Aber die Inflationsraten selber, die wir jetzt in den USA und in Deutschland oder in Europa sehen, in der Eurozone, ich nehme jetzt immer die Daten, die man als Versicherungsrate zahlt, um sich gegen die Inflation in 12 Monaten abzusichern. Die ist in Europa bei 1,7% und in den USA, ich glaube, bei 2,3%. Also total gesunde, inflationsferne Daten. Das kann nicht so der Treiber sein. Also man hätte ja auch sagen können, dass der Kapitalmarkt jetzt schon irgendwo eine gewisse Rück- und Anfälligkeit spielt. Aber davon ist momentan auch in den Versicherungsraten, die mal sehr, sehr reagibel sind, nichts zu sehen.
Also das Bild teilen wir. Wir glauben nicht, dass diese Unternehmen steigen, weil man dort Sorge hat vor Inflation, dass man deswegen dort reingeht. Das ist, glaube ich, nicht der Grund, sondern wirklich eben das eine ist wirtschaftliche Belebung. ja, dass man das Thema spielt. Sektoren, die dort irgendwie left for dead waren, also hat keinen mehr interessiert, die kommen jetzt zurück, denn wenn man sich Faktoren anschaut wie PMIs oder ISM-Indizes in den USA, die sprechen ja für eine wirtschaftliche Belebung. Und was macht man dann? Normalerweise kauft man in so einem Makrozyklus dann das, was dort eben dann gefragt ist. Also bei wirtschaftlicher Belebung kauft man diese Real Assets dann wieder rein, Unternehmen, die produzieren und ähnliches. Und in Phasen, wo wir vielleicht eher seitwärts gehen, vielleicht sogar Schwäche zeigen, dann will man natürlich eigentlich diese Capital Light Businesses haben, die klassisch aus dem Softwarebereich Subscription, also wo man unabhängig davon ist, wie eigentlich der wirtschaftliche Zyklus verläuft. Und momentan haben wir dann noch diese KI-Ängste dazu, also eher Software out, muss man sagen, und eher Old Economy in, wo ich von Wirtschaftswachstum oder einem anziehenden Wirtschaftswachstum profitiere und die Sorge nicht habe, momentan disruptiert zu werden. Inflation würde ich dann eher dort als Randthema sehen.
Und um jetzt mal den Rissen in dem ökonomisch guten Bild, das Sie gleich nochmal beschreiben müssen, zu suchen, kann man auf den Finanzsektor zurückkommen, der ja im letzten Jahr viele sehr überrascht hat, mich persönlich auch. Das hat mit der Zinsstrukturkurve zu tun und damit, dass in den USA M&A-Deals wieder angesprungen sind, aber gleichzeitig haben wir so ein schwarzes Datenloch, das diesen Private Credit Markt insbesondere in den USA in Frage stellt und man weiß nicht genau, was für ein Kreditrisiko da schlummert und welche Kaskadeneffekte da losgetreten werden könnten. Das kann ja ein Grund sein dafür, dass man sich aus vielleicht dem finanznahen Bereich in Real-Asset-Bereich zurückzieht und dann auch die Finanzwerte, die dieses Jahr sowohl in Europa als auch in den USA nicht gelaufen sind, meidet.
Also ich glaube, das ist definitiv, sage ich mal, eines dieser kritischen Themen, die man betrachten muss. Wenn man sich die Risiken für 2026 anschaut, ist das sicherlich ein Thema. Denn dort wurde ja auch viel Geld investiert. Gerade, wir haben das Thema Software schon angesprochen. Viele Unternehmen aus dem Bereich Venture Capital oder im Private Credit Bereich haben ja dann auch in Softwareunternehmen oder andere Unternehmen aus diesem Bereich stark investiert. Wir haben ja massive, deswegen Kursverluste auch erlitten. Also es sind ja nicht nur die Softwareunternehmen, sondern auch Unternehmen, die dann quasi in diese Firmen oder in diese Geschäftsmodelle investieren. Und das kann natürlich diese Kaskadeneffekte auslösen, die dann für Druck sorgen im Kreditbereich und so weiter. Das wäre sicherlich eines dieser negativen Events, die eintreten könnten, um dort und den Finanzmarkt stark unter Druck setzen würden. Das ist völlig klar. Da wird man einfach dann beobachten müssen, wie schlagend wird es tatsächlich, denn zum Glück verdienen ja diese Unternehmen weiterhin Geld. Also es ist nur Sentiment-Thema und Bewertungsthema. Oder kommt da wirklich Druck auf die Geschäftsmodelle auch? Ich glaube, das wird sich dann in den nächsten Monaten zeigen, ob das real wird für diese Unternehmen, also schwächere Datengeschäfte, oder ob die Stimmungslage dort aktuell nur sehr schlecht ist.
Haben Sie letztes Jahr die Bankkarte in Europa und in den USA gespielt in Ihrem Portfolio?
Wir hatten die Bankkarte gespielt in breiten Index-Investments natürlich. Wir sind ja da in Portfolios stark auch in Euro, also in Stock 600 beispielsweise investiert, wo natürlich Banken eine ordentliche Gewichtung machen, teilweise auch in einzelnen Portfolios mit Banken. Da müssen wir sagen, bei den Einzelportfolios zu früh verkauft, ja, wenn man wieder selbstkritisch sein möchte. Im Bankenbereich, auch das haben wir, soll ich sagen, nicht gedacht, dass da dieser Run so weitergeht, der dort eigentlich schon 24 gestartet ist, dann 25 reinging. Wir sehen aber natürlich auch seit einigen Monaten, dass man da eher auf einem hohen Niveau jetzt seitwärts läuft mit dem Index. Wir denken, dass dort der größte Move auch durch die Bewegung auf der Zinsseite wahrscheinlich stattgefunden hat. Aber grundsätzlich, wenn man beispielsweise sich europäische Banken anschaut, sind sie sehr gut kapitalisiert, profitieren natürlich von dieser wirtschaftlichen Belebung. Also man kann sie definitiv im Portfolio haben, absolut. Wir glauben aber nicht, dass diese massive Outperformance, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben, es war ja ein Großteil der europäischen Index-Outperformance, kam ja von Banken. Wir glauben nicht, dass sich dieser Move nochmal in derselben Stärke zeigen wird, 26 wie 25.
Waren jetzt auch Geschäftsmodelle, die der Kapitalmarkt in den Jahren davor auch wirklich stark gemieden hat. Das muss man ja auch sagen, aus rationalen Gründen.
Absolut, genau. Zinslevel tief, natürlich stark zyklisch. Aber auch da, das spricht natürlich für diese Unternehmen in Europa dann auch, wenn man beispielsweise sich europäische Banken anschaut, wenn man die jetzt Portfolio mit aufnimmt, weil wir dort einfach ja davon ausgehen, dass wir die Belebung haben. Aus guten oder schlechten Gründen kann man darüber diskutieren. Infrastrukturausgaben, Rüstung und Co. Das muss finanziert werden und da werden Banken natürlich eine Rolle spielen. Das geht ja dann auch quasi durch die Wirtschaft durch. Wenn man mit Bauunternehmen spricht, habe mit eingesprochen, da sagt dann zum Beispiel, ja, jetzt kommen auch Aufträge von der Bundeswehr und Ähnliches, ja, also von der öffentlichen Hand, wo dann Dinge gebaut werden. Das geht dann weiter zu Versorgern etc. pp. Da wird vielleicht dann investiert in Hallen und Läger, da wird Kredit dafür aufgenommen. Und das sollte natürlich am Ende des Tages auch europäische Banken damit unterstützen.
Aber weil Sie mir so schöne Vorlagen heute zuwerfen, die ich gerne auffange, ein anderes Narrativ, das bei Immobilieninvestoren und auch bei mir als Family Officer gerade sehr sichtbar wird. Ich war für Immobilienleute als Family Office total interessant die ganze Zeit, bekomme jetzt seit ziemlich genau 2,5 bis 3 Monaten unglaublich viele Nachrichten von irgendwelchen Projektentwicklern und irgendwelchen Leuten, die Immobilienprojekte zu verkaufen haben. Und wir wissen ja, dass wir in Europa in der Niedrigzinsphase vor gut 10 Jahren sehr viel Immobilienfinanzierung gemacht haben, dass die Beleihungswerte der Immobilien jetzt gesunken sind und dass die Refinanzierung solcher Immobilienprojekte, sagen wir es vorsichtig, schwierig wird, auch für den Bankensektor mit Risiken verbunden ist, auch um es vorsichtig zu sagen. Wie kann man denn als Portfolio-Manager, der den Bankenbereich in einem bestimmten Zeitfenster spielen möchte, stärker spielen möchte, das timen? Ist das für Sie noch kein Risiko? Denn also die ganzen Investitionsprogramme, die wir jetzt gerade feiern, die haben ja mit diesen Refinanzierungen erstmal gar nichts zu tun. Das sind andere Projekte, es sind Straßen, es sind sonst irgendwas, aber es sind nicht die Immobilien, in die jetzt das Geld fließt, das wir da als Schulden neu aufgenommen haben, nicht die Infrastruktur, sondern das sind einfach private Projekte, die refinanziert werden müssen. Ja. Da könnte ja sozusagen die Luft aus den Segeln genommen werden, wenn man auf der einen Seite feiert, dass der Staat mehr Schulden macht und mehr Finanzierungsbedarf und Finanzumschichtungsbedarf besteht, Intermediärbedarf durch die Banken, aber gleichzeitig der Immobiliensektor ja auf so eine Refinanzierungstrockenheit stoßen wird.
Also ich glaube, der Immobiliensektor, da kann ich auch wieder, sage ich mal, die Anecdotal Evidence bringen. Also ich glaube, da sieht man eine langsame Belebung. Ja, ich glaube, viele, gerade Sie haben ja Projektentwickler und Ähnliches angesprochen, haben natürlich massiven Druck gehabt. Die jetzt, die dort aktiv werden, was ich so höre, können deswegen auch ganz gute Schnäppchen machen, ja, wenn man solche Projekte dann eben ablösen kann und über entsprechende Liquidität und Bonität verfügt. Und das ist, glaube ich, deswegen auch ein wichtiger Punkt, dass dieser Bereich dort wieder als einer dieser Primärsektoren so ein bisschen ins Laufen kommt, weil ja dann auch wieder die Kaskadeneffekte dann eben durch die Wirtschaft durchgehen. Das wird ganz wichtig und wir sehen da so zarte Pflänzchen der Hoffnung, muss ich sagen. Ja, also wenn man jetzt auch an Kreditanfragen im Bankenbereich schaut und, sage ich mal, sich so das Marktumfeld anschaut, wie viel Wert wird dort abgeschlossen. Das ist noch nicht so viel, nicht vergleichbar mit dem, was wir in den Vorjahren hatten, aber es fällt nicht weiter, eine Bodenbildung hat stattgefunden, zieht langsam an, das sollte auch unterstützen. Ja, also wir glauben, dass dort, sage ich mal, diese Talsohle durchschritten ist und dort ein bisschen Support eigentlich reinkommen sollte. Und ich glaube, generell im Kreditbereich, im Bankenbereich ist natürlich wichtig, wie sagt man so schön, also die schlechtesten Kredite werden in den besten Zeiten geschrieben. Ja, da muss man natürlich generell immer aufpassen, wo man im Zyklus unterwegs ist und Banken sollten über entsprechendes Risikomanagement verfügen. Da muss man natürlich als Investor auch die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Aber die gelten immer, egal aus meiner Sicht, in welchem Zyklus man sich befindet. Mhm. Nie zu viel auf einen Sektor setzen, sei es jetzt Immobilienbanken etc. pp., sondern auch dort entsprechend breit verteilen.
Also genug mit meinen schlechten Szenarien. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen noch kurz erläutern, was Sie in USA an Themen, die Sie bewusst im Portfolio drin haben und übergewichten, noch aufwarten oder auffahren und wie das auch für die europäische Seite ausgeht, bevor wir uns dann dem Rest der Welt zuwenden. Also wir haben ja schon besprochen, dass die, und das können Sie vielleicht an der Stelle nochmal aufgreifen, da wollten Sie gerade ansetzen, da habe ich Sie leider unterbrochen, dass die konjunkturelle Lage durchaus ein anderes Bild zeichnet und dass das für bestimmte Sektoren sicherlich vorteilhaft ist. Ja. Vielleicht setzen Sie an der Stelle nochmal ein und dann lernen wir, welche Sektoren Sie aus dieser Beobachtung heraus übergewichten.
Ja, gerne, ja. Also wir glauben grundsätzlich, dass die Makrolage, also die volkswirtschaftliche Lage, relativ robust ist. Also viele Daten, die wir sehen, deuten darauf hin, dass wir eher eine leichte Beschleunigung sehen, vor allem auch im produzierenden Gewerbe, nachdem wir dort ja jahrelang nichts gesehen haben und man eher so nach unten gegangen ist. Also das ist eine gewisse Beschleunigung dort zu sehen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den hatten Sie schon angesprochen, die Inflationsdaten sind auch relativ in Ordnung, ja. Also wir sehen keinen Trend hin zu einem Überschießen der Inflation. Vielleicht sogar, wenn man das Wort in den Mund nehmen will, teilweise leicht deflationäre Tendenzen, ja. Aus China kommen ja günstige Güter, vor allem auch Richtung Europa. Da geht dieser Überschuss auch hin teilweise, der dort produziert wird, der nicht direkt in die USA kann. Wir sehen keinen Lohndruck, das ist ganz wichtig. Also es wäre gut für Arbeitnehmer natürlich, wenn sie höhere Löhne verhandeln können, schlecht für die Margen, aber kein Lohndruck bedeutet natürlich auch, dass die Inflation dadurch relativ im Griff sein sollte. Und wenn man diese Kombination hat, vernünftiges Marktumfeld, keine Inflation und dann eben noch die Zentralbanken, da sind wir wieder bei den USA, tendenziell Zinsen senken sollten. Ja, der Markt preist derzeit 3 Zinssenkungen in den USA, die halten wir auch für relativ realistisch. Warum? Herr Walsh, ja, der dort Zentralbankchef wird, hat wahrscheinlich einen gewissen Auftrag von Herrn Trump mitbekommen. Glauben wir, dass diese Kombination robustes Marktumfeld, Inflation ist im Griff, dann Liquiditätsunterstützung durch Zentralbanken eigentlich dafür sorgen sollte, dass auch Aktienmärkte gut funktionieren, ja, weil wir ein gutes volkswirtschaftliches Umfeld haben. Darauf kommt es natürlich an, solange die Volkswirtschaft läuft, sprich der Arbeitsmarkt nicht zusammenbricht und ähnliches, die Inflation nicht durch die Decke schießt, sollte auch das 26er Jahr eigentlich gut laufen für Aktien. So sind wir positioniert. Volatilität jederzeit möglich.
Und um genau diesen Zeithorizont nochmal aufzugreifen, jetzt muss ich wieder negativ werden oder versuchen, ja, Wasser in den Wein zu schütten. Die Zinssenkungszyklen in Europa sind weitestgehend durch. Da gibt's vielleicht nochmal was, ja, aber das ist marginal und eher symbolisch. Da haben wir eigentlich alles gespielt. Da kommt noch Quantitative Easing dazu, wenn wir es positiv denken wollen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber in den USA wird der Zinssenkungszyklus auch nicht so lange erwartet. Und es könnte sein, dass der dann wirklich nach Ende des Jahres 2026 vorbei ist. Ja. Dann ist die westliche Welt quasi wieder in ihrem alten Zinsfahrwasser und die Partydroge, mögliche Zinssenkung, kommt dann vom Tisch. Dann bleibt noch ein bisschen Quantitative Easing mit den Inflationsrisiken. Schmeckt uns vorbehaltlos gar nicht mehr so gut wie früher, ja, als es gar kein Inflationsrisiko gab. Aber das ist doch eigentlich für die westlichen Märkte in der Vorausschau gar kein so richtiges tolles Bild. Und dann kann man sich bewusst machen, dann haben wir vielleicht noch 26 ein gutes Aktienjahr und dann haben wir 4 tolle Aktienjahre gehabt. Und wo kommt dann der Schub her?
Ja, ich glaube, ein ganz valider Punkt. Also das Gute ist, Bullenjahre werden normalerweise 4 Jahre alt oder etwas länger und Bullenjahre oder Bullenmärkte sterben normalerweise nicht einfach so, sondern wenn die FED sie umbringt, oder? Gibt's ja auch diesen schönen englischen Spruch, ja. Und das stimmt wahrscheinlich, weil halt dann Liquidität zurückgefahren wird, weil Zinsen steigen gegebenenfalls, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir glauben, wenn man sich aktuell positioniert, sind diese zyklischen Kräfte, die aktuell wirken, jetzt gerade noch in der ersten Halbjahr 26, die dominierenden. Ja, wir kommen in diese wirtschaftliche Belebung hinein. Wir haben ja global viele Zinssenkungen gesehen, auch in den Schwellenländern, über die können wir gleich sprechen. Das sollte eher unterstützen weiterhin und auch die Aktienmärkte dort am Laufen halten. Aus meiner Sicht ist immer ganz schwierig, dann schon in das Jahr 27, 28 dann derzeit zu sehen. Das werden wir wahrscheinlich dann im Sommer diskutieren, ja, wenn wir Richtung 27 schauen. Und dementsprechend macht es durchaus Sinn, jetzt noch, wir fahren so ein taktisches Übergewicht im Portfolio zu haben, weil wir glauben, ja, diese zyklischen Kräfte sind da. Wenn dieses Thema natürlich durchgespielt ist, wir sind wieder beim Thema Bewertungen, wie weit sind Märkte gelaufen, macht es wahrscheinlich Sinn, auch mal wieder die neutrale Positionierung zu nehmen, vielleicht sogar mal einen Notch herunterzugehen in der Aktienquote. Wir waren aber immer davor, radikale Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich gehe jetzt ganz aus Aktien raus, weil wer weiß, was im Jahr 27 ist. Und ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, in der Regel entwickeln sich dann doch die Märkte etwas besser. Es gibt neue Chancen, die sich auftun. Aber wir steuern es dann in einem Rahmen aus, +5% nach oben, -5% nach unten, um diese taktische Gewichtung zu machen. Aber ein kompletter Ausstieg aus Aktien oder ähnliches haben wir nicht auf der Agenda. Da müsste schon eher ein systemisches Risiko geben.
Hm. Okay. Herr Dr. Wiesner, lassen Sie uns nach Europa schauen. Der Gesamteindruck für mich vor dem Jahreswechsel auf Europa war sehr, sehr negativ. Man hat gesehen, dass Gelder aus Europa wieder abgeflossen sind, die im Jahresanfang und im Zuge dieses Zollchaos nach Europa rein investiert worden sind. Nur die Schweiz war Nutznießer von Geldzuflüssen. Aus Deutschland ist beispielsweise Geld abgezogen worden. Da wurden viele Hoffnungen in die Reformfähigkeit unserer Regierung gesetzt. Das hat der Kapitalmarkt schon beurteilt quasi, dann kann man sagen, dass wir geopolitisch immer so am Rand stehen und man kann interpretieren, dass diese Grönland-Forderung von Donald Trump und seinem sehr aggressiven Team Europa wieder hat besser und mehr und einiger zusammenstehen lassen, was ja also wirklich überraschender und guter Moment war, bis wir dann wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz dem Herrn Rubio Applaus gespendet haben, als der mal das, was Donald Trump eigentlich meint, nett ausgedrückt hat, genau. Also geopolitisch, wirtschaftlich, regulatorisch, wachstumsseitig für Europa eigentlich kein so richtig ideales Szenario. Trotzdem, seit Jahresanfang sind die europäischen Märkte und da spielt jetzt die Währungsveränderung seit Jahresanfang wirklich mal ausnahmsweise keine große Rolle, sind die Europäer schon wieder besser unterwegs als die Amerikaner. Also war mein Bild so negativ? Ist das, was Europa noch zu bieten hat, noch gar nicht ausgeschöpft? Gibt es da positive Überraschungen? Haben wir dieses Schuldenpaket und auch die steigenden Staatsverschuldungen zugunsten eines Wirtschaftswachstums im letzten Jahr noch gar nicht richtig angefangen einzupreisen? Gibt es da noch viel Potenzial, dass wir im letzten Jahr vielleicht nur besprochen, aber noch gar nicht eingepreist haben?
Also ich glaube, in Europa war ein Punkt, den wir im letzten Jahr gesehen haben, wir haben diese schnelle Bewegung nach oben gesehen. Gerade auch nach dem Trump-Thema und als Deutschland im Grunde genommen, eigentlich muss man sagen, es hat ja auch nach Zelensky im Weißen Haus angefangen, das ganze Thema Infrastrukturaufrüstung ja stark gespielt wurde, Outperformance von Europa, danach war es eher so ein Seitwärtslauf, jetzt nimmt das Thema wieder Fahrt auch. Wir glauben, das macht auch wirtschaftlich, ökonomisch Sinn. Die ganzen Dinge, die in Deutschland beschlossen wurden, diese großen Ausgabenpakete dort im Infrastrukturbereich, hoffentlich auch etwas, was langfristig wirkt und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und das Potenzialwachstum steigert und nicht nur ein Strohfeuer ist. Aber diese Dinge, die wirken ja erst 26, 27. Dieses ganze schöne Geld, was dort ins Schaufenster gestellt wurde, konnte ja gar nicht so schnell ausgegeben werden. Ist ja auch eine Challenge in der Beschaffung, dass das gar nicht so schnell geht. Und das kommt jetzt ins Wirken, ja. Auch einige Reformen, die angestoßen werden, die kommen jetzt so langsam ins Wirken. Deswegen glauben wir, Europa hat im letzten Jahr auf der Bewertungsseite, haben wir eine Ausdehnung gesehen, also ein bisschen Vorschusslorbeeren geerntet. In diesem Jahr sehen wir aber auch jetzt in der Gewinnsaison, die jetzt abgelaufen ist, dass auch die Gewinne steigen bei europäischen Unternehmen. Die ziehen an, kommen aus ihrem Tal der Tränen heraus. Und dann haben wir eigentlich zwei positive Effekte, immer noch relativ günstig im Vergleich zur USA. Wir sehen diese Beschleunigung beim Wachstum und auch bei den Unternehmensgewinnen. Und das sollte eigentlich die Europäer weiterhin unterstützen. Deswegen sind wir auch positiv auf Europa. In unserer Positionierung haben wir dort eben ein taktisches Übergewicht. Wenn wir jetzt längerfristig schauen, 5 Jahre, 10 Jahre, ich glaube, auch dort sollte man ein ordentliches US-Gewicht im Portfolio haben. Warum? Die USA profitiert natürlich von stärkerem Bevölkerungswachstum. Das treibt normalerweise das BIP. Sie sind an der vordersten Front, was KI-Entwicklung angeht, Produktivitätswachstum angeht, haben einen homogenen Wirtschaftsraum, müssen sich nicht mit x Regierungen herumschlagen und das abstimmen. Das spricht weiterhin für die USA. Deswegen sagen wir auch zu unseren Investoren, die Mischung macht's. Es ist momentan eine gute Zeit, um Europa höher im Portfolio zu gewichten, die USA etwas niedriger, aber wir warnen davor, radikale Schritte zu machen, zu sagen, okay, ich schmeiß die USA raus, sagen wir, das macht keinen Sinn, aber man kann sie geringer gewichten, das Exposure dort abbauen und Europa derzeit etwas stärker ins Portfolio hineinnehmen, als man es vielleicht die letzten Jahre gemacht hat.
Was Sie schildern, Herr Dr. Wiesner, führt uns ja schon zu der Frage, was der Rest der Welt eigentlich zu bieten hat. Und wenn ich die technologische Führerschaft von amerikanischen Unternehmen in den verschiedenen technologischen Nischen vergleiche, da gibt es beispielsweise einen Überblick von einer anderen Privatbank aus der Schweiz, die das mal regelmäßig macht, da kann man sehen, dass die Chinesen doch in sehr vielen Feldern technologisch einfach führend sind, auch wenn wir jetzt aus europäischer Brille vielleicht nicht unbedingt sofort alle Unternehmen parat haben, die da börsennotiert sind, die wir für transparent halten und deren Governance wir sofort in unser Portfolio aufnehmen möchten. Aber trotzdem, da passiert ja auch sehr viel. Und neben diesen technologischen Wachstumsthemen gibt es halt auch sehr starkes volkswirtschaftliches Wachstum, das dann die europäischen Staaten und die Amerikaner um ein Weites überholt. Und das setzt ja den Imperativ, dass wir das in irgendeiner Form handhaben müssen, zumal die Emerging Markets letztes Jahr, aber auch schon seit Anfang diesen Jahres auf der Aktienseite ganz gut laufen. Absolut, wie ist der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, ich glaube, in Asien passiert extrem viel. Natürlich weiterhin, also man muss sich natürlich die Regionen anschauen, teilweise wachsende Bevölkerung, teilweise aber auch stagnieren, vielleicht sogar leicht fallen, wenn man nach China schaut, ja, aber natürlich zentral organisiert. Nichtsdestotrotz technologisch sehr offen, sehr aufgeschlossen, passiert extrem viel. Dementsprechend sind wir auch in dem Markt stark gewichtet. Wir machen das in der Regel dort über Investments, über aktive Manager oder auch über ETFs. Das kommt auch an, was am besten passt. Am Ende des Tages wollen wir dort unseren Anteil haben. Und ich glaube, Sie hatten es angesprochen, das ist eine Region, die ja eigentlich die letzten Jahre nicht gut funktioniert hatte oder lange Jahre underperformed hat. Zwar wirtschaftliches Wachstum, aber keine Börsenkursentwicklung. Das spielt halt ein Thema Regulatorik eine Rolle. Wie viel Gewinne werden da tatsächlich produziert? Welche Firmen sind dort auch tatsächlich investierbar? Und das hat sich jetzt natürlich etwas zum Besseren gewandelt. Es sind aufstrebende Nationen dazugekommen, die da eine starke Rolle spielen, wenn man in Vietnam denkt, Indonesien oder die auch gewisse Hubs werden für Produktion, die aus China vielleicht rausgeht, Indien, Thema. Also wenn man das alles zusammenfasst, glauben wir, Emerging Markets, Schwellenländer sollten in jedes Portfolio rein. Wir haben es sehr prominent gewichtet mittlerweile. Wir haben es mehrfach aufgestockt im letzten Jahr und heuer auch nochmal. Und ich glaube, das ist auch so eine Chance, die Investoren haben. Wir haben uns auch mal die Statistiken angeschaut. Schwellenländer machen ja so circa 12%, sage ich mal ganz grob, in einem globalen Aktienbasket aus. Die Investoren, wenn wir so Flow-Daten uns betrachten und Gewichtungsdaten, sind vielfach nur 4, 5, 6% gewichtet. Also wenn da mehr Geld reingeht, wird es auch weiter nach oben gehen. Wir haben ein Übergewicht dort in Emerging Markets. Wir glauben, dass
was heißt das etwa? Wie groß ist das?
Wir sind so je nach Portfolio zwischen 12 und 14% gewichtet. Mhm. Je nachdem, wie man abgrenzt, was nimmt man dazu, nimmt man Hongkong dazu, nicht, welches Unternehmen. Aber wir haben schon einen ordentlichen Anteil dort in Portfolios und wir glauben auch deutlich mehr, als das vielleicht üblicherweise Investoren machen, die das Thema nur ganz am Rand betrachten. Ja, so ein anderes Thema wäre auch Japan beispielsweise, was ja auch vielleicht von vielen europäischen Investoren, Stichwort Home Bias, gar nicht so beachtet wird. Und wir glauben in Asien, Schwellenländer, da ist einfach ein großer Teil in Asien allokiert, dass das eine wichtige Rolle im Portfolio spielt und dieser Trend durchaus anhalten kann, aufgrund der hohen wirtschaftlichen Dynamik, die man dort sieht.
Das machen Sie aber breit gestreut, denn machen die Umsetzungswege, ja.
Genau. Da muss man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das kann eben über einen aktiven Manager sein. Wir nutzen auch gerne so Tools zum Bereich Enhanced Indexing, ja, wo man sagt, okay, ich will dort vielleicht die besseren Unternehmen aus dem Index investieren, vielleicht ganz schlechten vielleicht weglassen oder wo ich vielleicht gewisse Probleme habe, was die Regulatorik angeht. Über solche Tools machen wir es. Da wollen wir ein breites Marktexposure haben, in dieser Region dort eben investiert sein. Da geht es dann nicht um die Einzelaktie, die wir herauspicken, sondern wirklich das Exposure dort eben aufzubauen, ja.
Wenn wir da mal gemeinsam nach vorne denken, dann kommt für mich so der Eindruck, dass die Maschinenräume, die Portfolio-Manager in Europa sich wahrscheinlich schon mittelfristig damit beschäftigen müssen, den Emerging Markets Bereich anders abzubilden als heute. Heute ist das über ETF sicherlich gut und richtig und dass man es überhaupt macht, ist ja schon mal ein Schritt, weil es viele ganz vermeiden. Aber ja, dass die Emerging Markets bei weitem nicht so systematisiert sind und dass man dort durch Stockpicking, durch Allokation und durch ungleich verteilte Informationen auch Performance über Alpha erzielen kann, über Stockpicking, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, also zumindest schulbuchmäßig, praktisch natürlich sehr schwer umzusetzen. Ja. Aber wenn Sie sagen, dass Sie auch aktive Modelle umsetzen, dann ist das ja schon mal ein wichtiger Schritt. Das heißt, man muss sich dort Manager suchen, die vor Ort sitzen und die vor Ort bestimmte Nischen oder bestimmte breite Märkte mit einem Alpha abbilden können.
Genau. Wir machen das oftmals dann dual, weil ein Thema, was Sie ansprechen, ist ganz wichtig. Man wählt der Manager aus. Dieser Manager hat oft einen Stil, ja, eine gewisse Stiltreue, die wir auch gerne mögen. In was für Unternehmen er investiert, wo auch eine nachvollziehbare Strategie dahinter steckt. Wir wissen, all diese Stile, die können gute und schlechte Zeiten haben. Über einen ganzen Zyklus performen sie hoffentlich gut, aber in einzelnen Jahren kann es natürlich auch gegen einen Manager laufen oder gegen einen Stil. Deswegen kombinieren wir dann oft einen aktiven Manager, gegebenenfalls mit einem breiten Indexinvestment, wo man dann vielleicht auch leichter den Anteil steuern kann, ja, und hat dann sozusagen hoffentlich das Beste aus beiden Welten, die Chance eben Alpha zu generieren über einen aktiven Manager und eben die Chance, das Beta, also den Markt mitzunehmen über vielleicht ein passives Vehikel. Und natürlich ähnlich wichtig ist es auch im Bereich Portfolios, die vielleicht eine stärkere ESG-Ausrichtung haben. Da will man vielleicht sogar noch genauer hinschauen, in was für Unternehmen man dort investiert. Also beide Ansätze haben für uns die eine Wichtigkeit. Und was auch spannend sein wird, ich glaube, in den nächsten Monaten und Jahren, der Trend zum passiven Investieren war so stark, dass wir natürlich auch gewisse Verzerrungen dort erleben. Jedenfalls, wenn wir uns diese massiven Gewichte natürlich im US-Tech-Bereich anschauen, die eine sehr hohe Indexkonzentration dort eben bedingen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass aktive Manager oder bestimmte Dinge, die man auch mit passiven Instrumenten umsetzen kann, wie Equal Weight, ja, oder im Bereich Small and Mid-Cap zu gehen, da man vielleicht auch aktive Manager gegebenenfalls sehen, dass da vielleicht eine gewisse Renaissance kommt und beide Dinge auch nebeneinander existieren können, ja, wo man dann so ein bisschen die Kirschen herauspickt und die beste Kombination bildet im Portfolio, aus aktiv und passiv.
Was ja auch ein ganz starkes Plädoyer für Ihre eigene Arbeit ist. Also wir führen dieses Gespräch ja, weil wir keine reinen ETF-Investoren sind und weil wir nicht glauben, dass wir die Welt über einen Index idealtypisch abbilden, sondern weil kognitive Entscheidungen und kognitive Analysen einen Portfolioerfolg erzielen sollen. Und auch wenn in der Vergangenheit vielleicht eine sehr übergewichtete Technologielastigkeit dazu geführt hat, dass es schwer war, diese kapitalgewichteten Indizes zu schlagen, ist doch eigentlich klar, dass bei all den Veränderungen, die in der Welt stattfinden, eine kognitive Entscheidung auch in den Emerging Markets dann Outperformance erzielen kann. Und das vielleicht nochmal ein bisschen abzurunden, wenn Sie diese Themen, wir haben das schon skizziert, über die Technologie Sektoren hinaus vordenken und wir in bestimmten Themen denken. Sie haben schon gesagt, Themeninvestor sind Sie an sich nicht, aber gibt es Satelliten, Themensatelliten, die Sie im Portfolio haben und die Sie mal hin und wieder taktisch dazu nehmen? Und gibt es da auch eine Idee und ein paar Planungen für dieses Jahr, was Themen sein könnten, die Sie dann thematisch mit in den Blumenstrauß dazu packen?
Ja, also sind natürlich Stile, die wir dann gegebenenfalls umsetzen und Themen. Also wir haben schon über Small Caps gesprochen, auf denen sind wir weiterhin drauf, vor allem eben in Europa, in den USA ist ein wichtiger Punkt, Schwellenländer, ob aktiv oder passiv, ganz klar Europa das Gewicht. Und in den Portfolios, wenn man tiefer in ihn reindrillt, schaut man natürlich an, wie viel Gewicht möchte ich denn auf Sektoren haben. Ja, also Stichwort Industrials, wo wir versuchen auch dort gewisse Lieferketten eben abzudecken. Also wir brauchen ja viele Zulieferer, um beispielsweise auch Chips zu produzieren, wenn man das zu Ende denkt. Ja, also wer stellt denn die Schaufeln her und die Hacken, ja, für diese Unternehmen am Ende des Tages? Und es fängt halt bei der Chemieindustrie an, das geht halt weiter über Industrieunternehmen etc. pp. Also wir versuchen da wirklich so Wertschöpfungsketten abzudecken in den Portfolios, die dann dazu führen, kann im Bereich Chip sein oder KI-Technologie, wenn man das sieht. Das kann im Bereich Gesundheit sein, ja, wenn man an solche Themenfelder denkt, alternde Bevölkerung etc., die da eine Rolle spielt. Das sind Themen, die wir dann gerne einbauen, wenn wir glauben, die haben so einen großen Rückenwind, die bleiben längere Zeit erhalten. Dann versuchen wir das eigentlich über eine komplette Wertschöpfungskette und über Sektoren dann im Portfolio abzudecken.
Verstehe. Brauchen Sie Gold, um den Aktienmarkt zu schlagen?
Ja, Gold ist ein heißes Thema. In unseren gemischten Mandaten haben wir auch Gold im Einsatz. Hat auch sehr gut funktioniert. Im letzten Jahr hat man natürlich gesehen, starker Lauf, Zentralbankkäufe, Unsicherheit, die Themen sind dort eben da. Wir glauben, eine Allokation macht Sinn, ja, weil einfach dort der Markttrend stark ist. Aber auch das stellen wir natürlich immer zur Diskussion mit unseren Investoren. Manche sagen, ja, das ist für mich so die private Vorsorge. Dann lassen wir das aus dem Portfolio weg. Andere Investoren sagen, ja, ich möchte das komplette Package haben, dass auch dieses Thema gesteuert wird. Dann nehmen wir es gerne mit. Für uns ist es eine Absicherungskomponente. Wir würden davon abraten, jetzt Gold als nur als Rendite-Tool zu sehen. Denn für mich, was ist der Nachteil bei Gold? Wenn man ganz langfristig denkt, haben wir natürlich das Thema, wir bekommen keine Dividenden, wir haben noch keine Innovation drin in diesem Thema. Ja, wir haben auch keine Coupons, die gezahlt werden. Wir haben eigentlich nur Lagerkosten, ja, wenn man es so sieht. Also es ist eher eine Absicherung und so ein bisschen Länder of Last Resort, wenn man sich die Probleme anschaut, wie Inflationssorgen, die aufpoppen könnten, Zentralbankunabhängigkeit, das ist ja auch der große, vielleicht Kasus Knaxus, ja, der Finanzmärkte unter Stress setzen könnte, hohe Verschuldungsraten, da möchte man einfach Gold im Portfolio haben, also für uns gehört es dazu. Wir sagen, in diesen Bereichen, die man üblicherweise hat, zwischen 5 und 10% vernünftige Allokation.
Ja, Sehr gut. Dann fehlen noch Rohstoffe, weil Rohstoffe seit Jahresanfang auch überraschend. Rohstoffe waren, ja. Wir haben es schon so ein bisschen einklassifiziert bei den langweiligen Themen. Aber der Rohstoff an sich und nicht nur die Rohstoffaktien haben sich auch ganz gut entwickelt. Vielleicht, weil man jetzt wirklich feststellt, dass man für den Ausbau dieser Datenzentren in den USA und vielleicht auch für die Infrastrukturmaßnahmen in Europa Rohstoffe braucht.
Ja. Kann man einbauen. Wir sind derzeit nicht investiert in unseren Portfolios. Wir haben aber einen engen Blick drauf, weil natürlich auch die Metalle, die in dem Bereich benötigt werden, wie Sie es angesprochen haben, wahrscheinlich der Klassiker dort als Beispiel Kupfer, oder der natürlich gebraucht wird in diesem Segment. Also wir glauben, es hat eine Berechtigung. Am Ende spielt man dort natürlich diese Knappheitssorgen und diese starke Nachfrage. Kann man ins Portfolio einbauen. Wir sind dort bei der Gewichtung noch etwas vorsichtiger. Warum? Kleine Märkte, enge Märkte, viel Volatilität. Da muss nur mal ein Jahr zurückschauen. Preisblasen in China und Ähnliches, da sind wir etwas vorsichtiger. Da denken wir, dass man gute Unternehmen finden kann, die vielleicht auch von diesen Themen profitieren, die Kabel herstellen, die eingesetzt werden oder die Versorger, die man braucht, dann vielleicht oder die Unternehmen aus dem Bereich Energieinfrastruktur, die so etwas zur Verfügung stellen, wo man vielleicht auch ein sehr gutes Investment machen kann und nicht unbedingt den Rohstoff braucht, sondern diese Unternehmen, die Rohstoffe einsetzen, das hoffentlich dann mit noch höherer Wertschöpfung an ihre Kunden verkaufen.
Sehr gut. Und ich fasse mal Ihre Aktieneinschätzung zusammen. Es kann wieder ein gutes Jahr 2026 werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche starken Gegenwinde oder irgendwelche disruptiven Risse das Bild zerstören, ist aus Ihrer Sicht momentan relativ gering.
Ja, ich würde sagen, Volatilität kann jederzeit kommen. Also wir sind hoch bewertet.
Das haben Sie gesagt, genau.
Schlagzeitrisiko, ja, das schon. Aber der Rückenwind ist grundsätzlich noch da, vor allem durch die Zentralbank und Makrobild, ja.
Und wenn man dann keinen großen Gefallen an Aktien mehr findet, kann man Anleihen bei Ihnen investieren, beziehungsweise dann würden Sie natürlich nur bei bestimmten Szenarien den Anleihenanteil aufstocken. Aber jetzt für uns aus europäischer Sicht hat es im letzten Jahr wehgetan, wenn wir da einen großen Dollaranteil im Anleihenblock hatten. Eigentlich hat die Staatsanleihe sowohl in Europa wie in den USA von ihrem Charakter sehr viel abgegeben und viele Investoren, die es nicht müssen, gehen lieber von Staatsanleihen tendenziell in Unternehmensanleihen, weil sie die für kalkulierbarer und zuverlässiger halten. Wie gehen Sie denn in Ihrem Anleihenportfolio damit um?
Wir sind auch, wenn ich mir die Gewichtung anschaue, sind wir auch Fans von Unternehmensanleihen. Also wir haben einen größeren Teil mittlerweile in Unternehmensanleihen als in Staatsanleihen. Ja, auch dort vor allem natürlich in Euro-Unternehmensanleihen. Wir haben die Staatsanleihen weiterhin allokiert, vor allem aus dem Euro-Bereich, weil wir auch denken, in Zeiten von Unsicherheit ist es weiterhin stabiler Anker. Man muss betrachten, Unternehmensanleihen, die Spreads, also die Risikoaufschläge, sind sehr, sehr gering. Ja, deswegen haben wir auch nicht unmittelbar vor, dort Unternehmensanleihen noch höher zu gewichten, weil dort ist schon viel Gutes eingepreist. Aber wir haben dort weiterhin unter diesem, ja, sage ich mal, robusten Makroumfeld, was wir beschrieben haben, gute Bonitäten im Portfolio mit, sage ich mal, vernünftiger Laufzeit. Man muss da nicht jetzt ins Extrem gehen. Also wir sind keine super Long-Duration-Fans und kann dort eine vernünftige Grundrendite erwarten, 3,5-3,7% Endfälligkeitsrendite. Und wir glauben, das ist ein guter Schnitt für einen Euro-Investor, eben als stabiles Fundament, so muss man das sehen. Ja, und das ist, sage ich mal, die Grundlast, die wir dort im Portfolio abbilden über die Anleihen. Die Aktien als risikoreichere Assetklasse bringen dann hoffentlich noch den Schnaps dazu, ja, den wir eben brauchen, um je nach Investor auf die entsprechende Zielrendite zu kommen. Aber das Wichtige, und ich glaube, das ist die Kernaussage für Euro-Investoren, diese ganz mauen Jahre, wo wir Null hatten, die sind zum Glück vorbei. Mit 3,5% nach vorne blicken kann man sehr gut arbeiten und da ist die jetzige Endfälligkeitsrendite immer der beste Schätzer nach vorne. Deswegen sagen wir, 3,5% ist mal so unsere Basisannahme und ein schöner Start für jedes Portfolio.
Und damit aus Ihrer Sicht auch kein Abgesang der Assetklasse Anleihe an sich, weil die an vielen Stellen ja schon wieder so in Frage gestellt wird, von meiner Seite übrigens auch. Weil
ich glaube, 22 war ein brutales Jahr. 22 war so brutal, dass sich das quasi als tiefe Narbe natürlich eingeprägt hat. Und es zeigt natürlich, was auch bei Anleihen passieren kann. Das ist völlig klar. Wenn wir bei Null sind und Null Puffer haben, haben wir dann auf einmal 10% Kursbewegung. Auch damals haben wir schon durchgerechnet, wenn man gute Bonitäten hat und das nicht ausfällt. Ja, wir haben diese 3 Jahre, die man durchstehen muss. Zwischendurch, das war immer unser Call. Wir haben dann eher Duration erhöht. Wir waren kürzer in der Duration, haben aufgebaut und gesagt, bleiben Sie investiert. Nehmen wir attraktiv Anleihen dazu. Man konnte schöne Renditen erzielen. Aber es war natürlich dann vor allem das Jahr 2022 mühsam. Man hatte null Puffer. Jetzt der große Unterschied ist, und das hat man im letzten Jahr gesehen, wir hatten ja sogar eine Ausweitung beim Zins in Europa durch diese ganzen Investitionsprogramme, Verschuldung und Co. Trotzdem hat man eine gute Anleihenrendite erzielt, denn jetzt haben wir wieder diesen Puffer. Und ich glaube, das ist das essentiell Wichtige. Man ist nicht bei null, man hat einen Puffer. Durch den Zins, durch den Coupon kann man gegebenenfalls auch diese Kursschwankungen auffangen. Und deswegen sind wir sind nicht euphorisch auf Anleihen, aber aus unserer Sicht gehören sie absolut in die Portfolios dazu, bieten eine gute Grundrendite. Und das ist, glaube ich, ein essentieller Baustein in den Portfolios.
Sehr gut. Und bevor wir den Bogen wieder zum Anfang des Gesprächs spannen, gibt es noch weitere Anlageklassen, weitere Aspekte, die Sie Ihren Kunden momentan raten? Der Bitcoin ist günstig geworden.
Ja, das Bitcoin, das lassen wir weg. Na, Bitcoin können unsere Kunden natürlich machen. Wir haben da uns auch unsere Meinung dazu. Aber ich glaube, man sieht ganz schön, Bitcoin ist immer noch kein Wertspeicher, oder? Wenn man sich die Volatilität betrachtet. Also das ist nicht bei uns in den Portfolios. Wir sind noch Verfechter. Wir nennen es Alternative Investments. Also Anlageklassen, die keine oder nur eine sehr geringe Korrelation mit dem klassischen Aktien- und Anleihenmarkt haben, andere Risikoprämien ins Portfolio hineinholen. Die haben wir relativ hoch gewichtet. Mit circa 10% derzeit. Warum? Genau diese Themen, die Sie beschrieben haben, am Anleihenmarkt, uns davor etwas zu schützen. Ja, wenn es doch dort vielleicht Disruptionen oder Ähnliches geben oder Rückschläge geben sollte auf der Inflationsseite, stärkere Zinsanstiege, ist das einfach nochmal ein zusätzlicher Faktor, der dort Stabilität und Sicherheit bietet, weil man diese Risikoprämien sonst nicht so leicht investieren kann. Und das kommt eigentlich auch gut an bei den Kunden.
Und was genau ist das dann, was Sie da haben?
Wir haben dann Basket, einen Mix aus verschiedenen Strategien, die man dort investieren kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Event-Driven Strategies, also so eigene Strategien aus dem Bereich Unternehmensübernahmen, Katastrophenschutzanleihen, aber auch Absicherungsstrategien, die so einen gewissen Schutz ins Portfolio bringen. Es kann aber auch aus dem Bereich Trading-Strategien sein. Also da spielen wir eigentlich die komplette Klaviatur. Dort ist das Wichtige, diese Mischung zu machen, verschiedene Strategieblöcke zu nutzen, damit wir so eine stabile Grundrendite dort erreichen. Ziel ist dort, 3-5% per anno zu verdienen, mit sehr geringer Volatilität. Wir sprechen dort über 2% Volatilität, Schwankung und circa 2-3% Drawdown ist da unser Ziel, also als stabiler Portfolioanker das zu bespielen für unsere Kunden.
Okay, den Begriff Hedgefonds haben Sie jetzt gut umkurvt und geschifft, aber da sind Hedgefonds-Strategien mit drin, wenn ich es richtig verstehe. Katastrophenanleihen natürlich nicht, aber genau.
Wie weit macht man das Feld? Für uns ist ganz wichtig, es ist ein liquides Produkt, also wir haben da keine Lock-in-Effekte oder Ähnliches, sondern wirklich immer börsentäglich handelbar. Katastrophenschutzanleihen wären das längste mit 5 Tagen, ist ein UCITS-Fonds, also keine Offshore-Geschichten oder Ähnliches. Das ist für uns ein Grundinvestment, um einfach diese Unabhängigkeit von Aktien und Anleihen hineinzubringen und innovative Strategien einzubauen, die eigentlich für den normalen Kunden sonst nicht greifbar wären. Und das ist genau auch unser Job, das in die Portfolios zu bringen und für die Kunden das auch zugänglich zu machen, wo wir ein bisschen dieser Intermediär sind für eine Anlageklasse, die vielleicht sonst nicht so leicht zu greifen ist und investierbar wäre.
Ich verstehe. Ich habe noch eine letzte Frage, weil Ihr Bankhaus wahnsinnig spannend aufgestellt ist und Sie ja als Vierländerbank für 4 Nationalitäten tätig sind, wahrscheinlich für viel mehr, aber Sie sind in vier Ländern vor Ort, die wahrscheinlich sich in der Mentalität schon so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt an die süddeutschen Unternehmer denke, die Sie da betreuen, oder den Südtiroler oder die Österreicher, die Schweizer, die ticken ja ein bisschen anders. Gibt es da tatsächlich bei Ihnen im Maschinenraum irgendeinen Faktor, der einen Unterschied macht? Oder ist das eigentlich mit dem, was Sie abbilden, gar nicht berücksichtigt, dass die Mentalität am Ende des Tages beim Anlegen sich bei portfolio-mathematischer Rationalität zusammenfindet und dann gilt das für Südtirol wie für Stuttgart oder für andere Regionen so gleich?
Ja, die Kundinnen und der Kunde, die stehen natürlich immer im Mittelpunkt. Also am Ende muss die Strategie zu den Kundinnen und Kunden passen. Das ist das A und O. Und natürlich gibt es da gewisse Unterschiede. Also es gibt vielleicht den Unternehmer, der durchaus ein bisschen aggressiver ist, der sagt, okay, ich vertrage mehr Aktien, weil er kennt vielleicht auch unternehmerische Risiken. Das sehen wir dort öfter. Dann können wir die Portfolios ein bisschen, sage ich mal, sportlicher gestalten, mit einer höheren Aktienquote ausstatten oder vielleicht auch stärker Richtung Einzeltitel aufbauen. In diese Richtung gehen, wo auch ganz bestimmte ja vielleicht Sichtweisen oder Themen gespielt werden, die auch diese Kunden dann interessieren. Wir haben vielleicht die konservativen Anleger, die dann vielleicht den Raum Schweiz ganz bewusst suchen, ja, wo Themen halt eine Rolle spielen, wie ein Schweiz-Portfolio aufzubauen. Ja, robuste Schweizer Werte aus dem Pharmabereich und ähnlichen, ja, wo man sagt, das sind so die Champions, die man dort hat. Super stabiles wirtschaftliches Umfeld, in der Regel raus aus der EU, raus aus dem Euro. Das sind so Themen, die man sieht, die oft gespielt werden. Je nach Investor ist das Goldthema auch ein Punkt. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Markttrendabsicherung, die dann eine Rolle spielt. Und so versuchen wir es eigentlich zu balancieren. Und das Wichtigste wirklich immer die Kundin, den Kunden im Mittelpunkt zu stellen und das Portfolio nach Möglichkeit so auszugestalten, wie es eben zu den Risiken passt und dass es der, die sich wirklich damit wohlfühlen.
Mhm. Sagen Sie zum Schluss noch, Herr Dr. Wiesner, ab welchem Volumen man bei Ihnen voll individuell investieren kann, mit eigenen Anlagerichtlinien anklopfen kann?
Genau. In der Regel starten wir mit individualisierten Portfolios bei 500.000 bis 1 Million. Aber wir haben natürlich auch standardisierte Strategien, die wir anbieten, wo wir es in einen Fondsmantel eben hineingeben. Da starten wir in der Regel schon ab 35.000 bis 50.000 Euro.
Mhm. Wunderbar. Das ist doch keine Hürde. Dann darf ich Ihnen für heute und für diese Einblicke sehr, sehr herzlich danken, lieber Dr. Wiesner. Wir haben ganz viele Dinge abgeschritten und ich glaube insgesamt ein konstruktives Bild von 2026 gezeichnet. Dass ich Ihnen diese ganzen Doom-Szenarien immer zugeworfen habe, hat Sie nicht beeindruckt.
Positive und die negativen Dinge. Genau.
Aber das ist ja... Absolut, das ist wichtig und vielleicht müssen wir das nächste Mal dann über Risikomanagement sprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf und danke Ihnen für heute sehr, sehr herzlich, dass Sie uns zur Verfügung standen, dass Sie uns in Ihren Maschinenraum geführt haben und dass wir jetzt sehr gut verstehen, wie Sie investieren, mit welchen Gedanken, mit welchen Ideen und wie breit Sie investieren. Vielen Dank.
Danke. Ja, ich danke auch für das Gespräch und ich hoffe, bis bald. Danke.
Dankeschön. Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.